Restnutzungsdauergutachten abgelehnt. Es ist ja so, dass auch wenn viele Leute denken, ich wäre schon Millionär, Multimilliardär oder was auch immer, es ist tatsächlich nicht so. Ich habe einen richtigen Job und der ist Geschäftsführer bei gutachten-nutzungsdauer.com. Wir machen ganz viele Gutachten zur Verkürzung der tatsächlichen Restnutzungsdauer. Und ja, es wird auch ab und zu mal eins abgelehnt. Und ich will heute zum einen darauf eingehen, was sind das in der Regel für Ablehnungsgründe, was kann man dagegen machen? Und so ein bisschen, um den Fun-Faktor auch reinzubringen, das Kabinett der Abstrusitäten, denn das Finanzamt lehnt regelmäßig Gutachten ab, aber nicht, weil es irgendeinen tatsächlichen Grund im Gutachten gibt oder einen haltbaren Grund, sondern es gibt da ganz witzige, abstruse und wirklich Gründe, da schüttelt man einfach nur noch den Kopf. Aber fangen wir erstmal an. Ich habe mir hier einiges notiert. Und zwar aktuell ist ja die Änderung der Einkommensteuerdurchführungsverordnung im Gespräch. Auf was wird eingegangen dort oder was möchte man machen? Man möchte auf die Gutachterqualifikation eingehen und sagen, es soll nur noch öffentlich bestellte und vereidigte sein. Es gibt bereits ein BMF-Schreiben, wo der Gutachterkreis beschränkt ist auf öffentlich bestellte und vereidigte und die IC 17024 Sachverständige. Ich gehe übrigens auch davon aus, dass das so bleiben wird. Ganz häufig ist aber als Einspruchsgrund, wo man dann erstmal guckt, okay, damit man irgendwas sagen kann, hat der Gutachter überhaupt die Zertifizierung? Da gibt es in der Regel zwei Fälle. Ich finde, seriöse Anbieter haben in der Regel 17024 Zertifizierung. Es gibt aber einen Unterschied. Einmal ist die Zertifizierungsstelle DAX-akkreditiert und einmal ist sie nicht DAX-akkreditiert. So. Und häufig wird so vorgegangen, dass man sagt, man möge doch bitte die Qualifikation des Gutachters nachreichen. Das ist dann eine Nachfrage. Man reicht das Sachverständigengutachten ein. Und man kriegt die Rückfrage oder die Bitte, den Nachweis zur Qualifikation. Es steht ja auch schon auf dem Stempel, mit dem das Gutachten gestempelt worden ist. Aber trotzdem, das ist so eine Art erste Schikane. Dann gibt es noch etwas anderes. Nämlich, es gibt auch 17024 zertifizierte Sachverständige. Die sind aus meiner Sicht in keinem Deut schlechter. Aber die sind dann vielleicht im Ausland zertifiziert worden. Das ist ja auch so eine EU-harmonisierte Qualifikation. Und dort ist es so, dass die eben nicht, diese Zertifizierungsstelle nicht von der DAX akkreditiert ist und darauf wird dann herumgeritten. Deswegen würde ich bei der Auswahl auch immer darauf achten, dass man einen zertifizierten Gutachter hat, der DAX akkreditiert ist. Wenn man mal ganz ehrlich ist, steht im Gesetz von dem allen nichts. Eigentlich müsste der Sachverständige nur qualifiziert sein. Das müsste eigentlich, wenn man es ganz genau sieht, auch die nicht DAX-akkreditierten oder auch nicht DIN ISO 17024 Zertifizierten beinhalten. In der Praxis ist es so, dass die DAX-Akkreditierung vorliegen sollte. Auch wenn das Finanzgericht Münster am 2. April gerade einen Fall entschieden hat, wo man gesagt hat, die DAX-Akkreditierung ist nicht da, die Verkürzung der Restnutzungsdauer ist dennoch anzuerkennen, weil die Qualifikation oder die besondere Sachkunde des Sachverständigen eben nachgewiesen ist durch seinen Werdegang und durch die Qualifizierung und Zertifizierung, die er eben gemacht hat. Das Zweite, auch aus den geplanten Änderungen der Einkommensteuerdurchführungsverordnung, ist das Thema Besichtigung. Besichtigung steht eigentlich nirgends in der Anforderung drin, weder im Gesetz noch in diesem BMF-Schreiben von 2023. Ich würde sagen, so aus meinem persönlichen Gefühl heraus sollte ein Restnutzungsdauergutachten dafür das Objekt besichtigt werden. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Was jetzt der Fall ist, dass man auf eine höchstpersönliche Besichtigung hinaus möchte. Viele Dienstleister oder viele Sachverständige arbeiten so, dass sie das Gutachten anfertigen und wenn das Objekt weiter weg liegt, dass ein Besichtigungsdienst beauftragt wird. Das sind auch Sachverständige, nämlich in der Regel die gleichen, die rausfahren für die Beleihungswertermittlung. Das heißt, wenn du eine Immobilie kaufst, dann will die Bank ja dann vorher oder danach die Immobilie bewerten. Die ermitteln einen Beleihungswert, das brauchen die für das eigene Risikomanagement. Die haben auch einen Sachverständigen, lassen aber auch wen anders rausfahren. Also auch in diesem hochregulierten, hochsystemrelevanten Bereich geht es, dass jemand anders besichtigt als derjenige, der hinterher das Gutachten schreibt. Man möchte, um es zu erschweren, jetzt darauf hinaus, dass nur noch der, der das unterzeichnet, das auch besichtigen kann. Das Man hat sich da das ein oder andere zusammengereimt, beziehungsweise selektiv interpretiert. Auch hier glaube ich ehrlicherweise nicht, dass das kommen wird. Häufig ist es aber so, dass Gutachten im Moment abgelehnt werden, weil entweder keine Besichtigung stattgefunden hat und dann kann man die auch nachbessern. Das ist auch der Tipp, wenn das jetzt bei dir der Fall ist, dann besser einfach die Besichtigung nach. Ist kein Grund zur Sorge. Ich würde sie auch durch einen Fremdsachverständigen nachbessern lassen. Wir haben vor 2 Tagen habe ich eine Ablehnung zum Beispiel gesehen, wo direkt reingeschrieben wird, es ist nicht ersichtlich, dass eine Besichtigung stattgefunden hat. Die muss höchstpersönlich sein, was weiß ich nicht alles. Ist aber aus meiner Sicht Quatsch, kann man sich trefflich drüber streiten. Es gibt Finanzgerichtsurteile, die bereits bestätigt haben, dass die Ortsbesichtigung in begründeten Fällen delegierbar ist. Und davon würde ich eben auch ausgehen, das kann man ruhig so machen. Grundsätzlich ist die Frage, was ist, wenn man eine Ablehnung bekommen hat? Würde ich sagen, immer aufmerksam lesen, immer einen Einspruch einlegen, weil eben das Gesetz sehr offen ist in der Auslegung, wie eine verkürzte Restnutzungsdauer nachgewiesen werden kann. Es ist wenig konkretisiert. Die Rechtsprechung konkretisiert sehr viel und lässt hier aber bedeutende Spielräume. Dass ich erstmal davon ausgehen würde, dass wenn du jetzt ein Gutachten hast, was abgelehnt worden ist, egal von wem das jetzt kommt, geht es einfach mal davon aus, dass es von einem seriösen Sachverständigen ist, dass es nicht unbedingt an dir liegt oder an deinem Gutachten, sondern in der Regel würde ich behaupten, ich habe heute das Gespräch erst gehabt, weil viele Sachverständige meinen, oh, was kann man da noch machen, dass das irgendwie besser anerkannt wird. Ich glaube, wenn abgelehnt wird, ist es in der Regel so, da kann man sich auf den Kopf stellen, das wird so oder so abgelehnt. Denn da kommen wir schon zum nächsten Grund. Häufig wird dann gesagt, es wird nicht ausreichend die individuelle, also es wird nicht individuell genug das Objekt an sich gewürdigt. Interessanterweise stellen wir häufig fest, dass Ablehnungen vom Finanzamt, dass das Textbausteine sind, die einfach etwas sehr Allgemeines nebulieren. Das ist in den allerseltensten Fällen so, dass man auf bestimmte Teile des Gutachtens eingeht und dann sagt, das ist unzureichend. Auch jetzt kürzlich erst geschehen, ist ein Textbaustein in die Ablehnung, also in den Einkommensteuerbescheid eingefügt worden, wo dann vergessen worden ist, die Platzhalter auszufüllen. Ne? Wo dann durch und dann steht dann plötzlich Herr/Frau XXX. Ne? Da maßt sich das Finanzamt natürlich wieder einiges an. Wir müssen hoch individuell sein. Die Immobilie muss am besten einmal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut sein, um wirklich beurteilen zu können, wie jetzt die Restnutzungsdauer ist. Man kann aber sehr pauschal ablehnen und einfach einen Textbaustein einfügen. Da sieht man sich nicht auf Augenhöhe mit dem Steuerpflichtigen. So, schauen wir mal weiter. Gutachterqualifikation, auch ganz interessant, schlägt in eine Kerbe. Ich würde sagen, und das ist auch durch die Rechtsprechung bestätigt, wenn jetzt in der Ablehnung drin steht, dass die technische Restnutzungsdauer nicht gewürdigt wurde. Die Restnutzungsdauer muss laut der Rechtsprechung nicht auf Basis der technischen Restnutzungsdauer festgelegt sein. Die technische Restnutzungsdauer ist aber eine Determinante, die in dem Gutachten auf jeden Fall gewürdigt werden muss. Ich würde auch sagen, seriöser Sachverständige macht das auch in der Regel. Jetzt das Überzogene, wo wir auch neulich mal eine Ablehnung gelesen haben, es ist nicht ersichtlich, dass eine Funktionsprüfung stattgefunden hat, eine technische Funktionsprüfung. Jetzt frage ich mich, wie kann man bei einem Gebäude eine technische Funktionsprüfung durchführen? Also insbesondere, wenn das Gebäude vermietet ist und da jemand drin lebt, dann ist das ja eine fortlaufende, erfolgreiche Funktionsprüfung. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie man ein Haus auf Funktion prüfen sollte, ob der Sachverständige aufs Dach klettern soll, um dann zu gucken und dann einmal Wasser auszukippen, ob das Dach jetzt noch hält oder nicht und was ist auch, also das Dach wird ja wahrscheinlich halten, was ist jetzt die Konsequenz daraus, ne? Wie soll man daraus objektiv eine Restnutzungsdauer ableiten? Sehr abstrus. Ich würde sagen, auch hier, wenn der Ablehnungsgrund im Bereich technische Restnutzungsdauer oder fehlende Würdigung ist, den Absatz nochmal nachlesen, das vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, durch den Sachverständigen nacharbeiten lassen. Aber auch hier gibt es ja sehr ausführliche Rechtsprechung, die darauf eingeht, was ein Restnutzungsdauergutachten enthalten muss und was nicht. Und hier empfehle ich entsprechende Urteile herauszusuchen. Die Urteile sind in der Regel frei verfügbar bei uns auf der Homepage, findet man die zum Beispiel, können wir auch in die Shownotes bringen. Und da könnt ihr das oder da kannst du das nachlesen und entsprechend Einspruch einlegen. Grundsätzlich ist es so, wenn es abgelehnt wird, legen Einspruch ein, begründe diesen sehr gut, insbesondere mit den Urteilen, mit dem BMF-Schreiben und mit diesen beiden großen BFH-Urteilen. Wenn du mit einem größeren Anbieter zusammenarbeitest, wie uns zum Beispiel, ich würde uns jetzt einfach mal groß nennen, dann ist das als Service alles mit dabei, dann werden da entsprechende Schriftsätze, Standardschriftsätze zur Verfügung gestellt, die auch zu den jeweiligen Gutachten der beschäftigten Sachverständigen dort passen. Wenn du das mit einem lokalen oder Einzelkämpfer gemacht hast, sprich vorher darüber, der ist natürlich, da fehlt häufig die Expertise in dem Bereich. Ansonsten auf jeden Fall einen Steuerberater konsultieren, weil umso besser das Einspruchschreiben ist, umso wahrscheinlicher ist, dass du nicht in einen Finanzgerichtsprozess musst. Wenn der Einspruch, und da kommen wir jetzt auf weitere Themen, nämlich so ein bisschen Abstrusitäten. Ich habe das jetzt nicht abschließend gemacht. Wir haben da, glaube ich, eine Liste von 20 Stück. Also so ganz abstruse Ablehnungen, da kann man ja davon ausgehen. Und so würde ich das bei den anderen auch sehen. Hier macht man sich nicht so viel Mühe, dass man einfach nicht anerkennen will. Und da glaube ich auch, da kann man dann, na, man muss dann trotzdem den Anspruch formulieren und das gut begründen. Ich glaube, in vielen Fällen möchte man dann trotzdem dem Einspruch auf gar keinen Fall stattgeben. Und dann muss man eben den Finanzgerichtsprozess, ich glaube, es gibt viel mehr Finanzgerichtsprozesse als Urteile, weil es in vielen Fällen dann auch kurz vor der Urteilsverkündung so ist, dass das Finanzamt zurückzieht, wenn es keinen, damit nicht noch ein negatives Urteil für das Finanzamt quasi folgt und nicht noch mehr Präzedenz sozusagen geschaffen wird. Aber zum Beispiel ein absoluter Klassiker, wenn ihr nicht lustiger nicht finden kann, die Verkürzung der Restnutzungsdauer ist aktuell nicht möglich, weil diese Problematik auf Bundesebene noch geprüft wird. Also ich übersetze, die Restnutzungsdauer kann nicht verkürzt werden, weil das machen wir nicht. Finde ich persönlich sehr kompliziert vor dem Hintergrund, dass es ein Gesetz gibt, ne? Und auch der auch Deutschland ist an Gesetze gebunden, auch das Finanzministerium ist an Gesetze gebunden, in dem diese Möglichkeit der Verkürzung der Restnutzungsdauer aufgemacht wird. Das ist, was dir als Bürger zusteht und das Finanzamt sagt, das machen wir aber aktuell nicht, weil das machen wir nicht. Ne? Und man erkennt hier auch, es geht gar nicht um das Gutachten, das eingereicht worden ist, sondern man möchte einfach nicht anerkennen. Wir sprechen dazu übrigens auch ab und zu mit Finanzbeamten, die dann sagen, ja, sie verstehen das selber, aber sie haben Anweisungen, nicht anzuerkennen. Was natürlich so ein bisschen echt Mafia-Staat und Bananenrepublik ist. Ne? Das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Aber auch hier ist es wichtig für dich, trotzdem einen Einspruch zu formulieren, am besten einen schärferen Einspruch zu formulieren, mit der entsprechenden Rechtsprechung diese anzuführen, auch nochmal auf die entsprechenden Gesetzespassagen einzugehen. Das Wissen dazu ist eigentlich frei verfügbar. Ein guter Steuerberater kann das auch, zum Beispiel bei uns auf der Homepage. Falls es jetzt nicht von uns ist, dann gibt es da auch viele Anhaltspunkte für, sag ich mal, viele Informationen, die du für dein eigenes Schreiben machen kannst. In Gesprächen mit Steuerberatern und Fachanwälten für Steuerrecht ist es aber so, und deswegen würde ich das empfehlen auch, ich meine, es geht ja in der Regel auch um einiges Geld, ich würde einen Profi engagieren an deiner Stelle, weil die Meinung schon einhellig ist, wer Geld hat und sich Hilfe holen kann, hat, also ich werde ja immer gedacht, Recht ist Recht, das muss jedem zustehen, egal ob er 5 Euro auf dem Konto hat oder 5 Millionen Euro auf dem Konto. Alle, die in dem Kosmos unterwegs sind, sagen, das ist nicht so. Ne? Umso besser das formuliert ist, umso mehr da investiert worden ist. Wenn es vielleicht auch durch einen Steuerberater oder einen Fachanwalt für Steuerrecht eingereicht worden ist, hat es deutlich höhere Aussichten auf Erfolg. Das ist anscheinend so, das ist traurig für unser Rechtssystem und traurig für Deutschland. Aber ich glaube, die Misere hat schon vorher angefangen. Bei der Ablehnung. Okay, gehen wir noch ein weiterer Punkt, den ich mir notiert habe. Da ging es um Sondereigentum, eine Eigentumswohnung und dort wurde abgelehnt, weil das könne ja gar nicht sein, wenn die Restnutzungsdauer verkürzt werden müsste, müsste die WEG, die Eigentümergemeinschaft, müsste das beschließen, dass die Restnutzungsdauer dann nur noch 26 Jahre ist oder 23 Jahre. Was für mich ja im Umkehrschluss bedeutet, Wir können uns jetzt in allen Eigentümergemeinschaften zusammenfinden und einen Beschluss fassen, dass die Restnutzungsdauer nur noch 10 Jahre sind, wenn es tatsächlich ein stichhaltiges Argument sein sollte. Weil dann brauchen wir gar keine Gutachten mehr, sondern einfach nur noch Beschlüsse unserer Eigentümergemeinschaften. Dann würde ich natürlich auch alle meine Mehrfamilienhäuser aufteilen und mit mir selbst eine Eigentümergemeinschaft, eine Eigentümerversammlung abhalten, die eben dann dieses beschließt und so die Restnutzungsdauer zu verkürzen, finde ich schon absolut abstrus. Was ich auch ganz witzig fand, habe ich mir nicht aufgeschrieben, fällt mir aber gerade ein. Es kann ja nicht sein, dass die Restnutzungsdauer nur noch 15 Jahre beträgt, weil das Objekt es mit einer Grundschuld belastet und es gibt einen Kreditvertrag, der bis 2050 läuft. Und das ist ja deutlich über diese prognostizierte Restnutzungsdauer hinweg. Auch absolut abstruse Argumentation ignoriert ja komplett, dass wenn es eine kürzere Restnutzungsdauer gibt und du eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgst, ja auch Modernisierung durchführen kannst. Das ist übrigens auch die ganze Systematik der Restnutzungsdauerermittlung, dass es ein altes Gebäude gibt, das länger nicht modernisiert worden ist, deswegen ist die Restnutzungsdauer verkürzt. Wenn kürzlich viele Modernisierungen durchgeführt worden sind, verlängert sich diese Restnutzungsdauer. Das greift vielleicht auch nochmal die Frage auf, die ich ganz häufig höre, kann ich denn danach sanieren? Ja, ich würde sagen, in der Logik ist es folgerichtig, umso kürzer die Restnutzungsdauer ist, umso eher müsste es ja sehr kurzfristig eine Modernisierung geben, weil du als Eigentümer mit Gewinnerzielungsabsicht, die ja Voraussetzung ist, überhaupt Kosten für Vermietung und Verpachtung und eine Abschreibung etc. abzusetzen. Mit Gewinnerzielungsabsicht bist du ja daran interessiert, die Restnutzungsdauer eben entsprechend zu verlängern. Genau, ich will den Bogen gar nicht überspannen. In der Kürze liegt die Würze. Wenn du Fragen zum Thema Restnutzungsdauer hast, wenn du Fragen zum Thema Restnutzungsdauer Gutachten hast, dann auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Ich wollte das schon viel früher sagen. Das ist gut, wenn man das früh im Podcast sagt, zwischendrin mal, wenn du bis jetzt dabei geblieben bist. Jetzt unbedingt abonnieren, egal auf welcher Plattform du bist. Wenn du eine Frage dazu hast, würde ich dir empfehlen, mir eine E-Mail zu schreiben an jasper@steine-steuern.de. Dann können wir dir im Rahmen unserer Möglichkeiten, denn wir dürfen ganz viele Einzelfälle natürlich nicht beraten, weil wir kein Steuerberater sind und auch keine Rechtsanwälte. Aber unser Wissen um Restnutzungsdauergutachten und Einschätzungen zu Gebäuden teilen wir immer sehr, sehr gerne. Deswegen drop me a message, wenn du Fragen hast.